Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Hotel der Schlaflosen, so heißt der neue Erzählungsband von Ralf Rothmann. Ich gebe da gleich mal zu, das ist ein Buch, das mich schon wieder begeistert hat, wie alle Bücher von Ralf Rothmann, die ich bisher gelesen habe. Ralf Rothmann, der hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen für seine Romane Im Frühling sterben und Der Gott jenes Sommers. Auch anderswo, Im Frühling sterben wurde in 25 Sprachen übersetzt. Und jetzt ist er uns zugeschaltet. Guten Tag, Herr Rothmann.
Hallo, guten Tag.
Ich fand faszinierend unter anderem an Ihren Geschichten, in wie vielen verschiedenen Tonlagen und Stimmen Sie da sprechen. Es gibt eine Geschichte, da ist man mit einem Bestatter im Ruhrpott unterwegs und da ist von dessen Eisbeingewölbe die Rede. Der hat offenbar einen beachtlichen Bauch, dieser Bestatter. Sagt man das so im Ruhrpott, Eisbeingewölbe?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Das Wort kommt eigentlich daher, dass ich eine Freundin trösten wollte, die darunter litt, dass sie immer dicker wurde. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, eigentlich wirst du nicht wirklich dicker, sondern die Welt um dich herum wird etwas gewölbeartiger, ein sakraler Raum gewissermaßen. Und daraus ist dann wahrscheinlich dann irgendwann mal das Eisbeingewölbe entstanden.
Das im gleichen Zusammenhang ist von Döpsen die Rede, da geht es offenbar um Kinder, aber das ist dann wahrscheinlich kein Begriff, den Sie erfunden haben, oder? Die Döpsen?
Nö, das hat man im Ruhrgebiet schon gesagt, ja.
Also ganz vielfältige Tonlagen, habe ich gesagt, eben auch die Figuren in Ihren Geschichten, das sind Erwachsene und Kinder, eine Geigerin, ein Maurer, Hilfsarbeiter, Pferdehalter, also ganz verschiedene Milieus. Ist das für Sie auch ein besonderer Reiz an so einer Arbeit, so einem Erzählungsband, dass Sie da in so verschiedenen Stimmen sprechen können?
Ja, das ist ganz gewiss ein Reiz, denn wenn Sie einen Roman schreiben, dann sind Sie ja mitunter über Jahre eingepfercht in einen gewissen Ton. Und das hat schon Thomas Mann gesagt, dass einem dann irgendwann der eigene Roman langweilig wird. Ja. Und wenn Sie Kurzgeschichten schreiben, die haben den Vorteil, dass sie in meinem Fall maximal 20 Seiten lang sind. Und dann gibt es einen Ausblick ins Neue.
Ich dachte auch bei der Vielfalt dieser Welten, in die Sie einen da führen mit diesem neuen Buch, oder habe mich gefragt, ob das auch ein Echo Ihrer Lebenserfahrung ist, denn Sie sind ja insofern ein untypischer Schriftsteller, als Sie nicht auf der Uni waren oder der Schreibschule oder beidem, sondern in vielen Berufen gearbeitet haben, auch als Maurer zum Beispiel, wie eine Figur in Ihren Erzählungen. Also hat das auch was zu tun mit Ihren Lebenserfahrungen?
Ja, ganz gewiss. Ich glaube schon, dass Erfahrung ist eigentlich das Substrat von Kurzgeschichten. Ja, ein Roman könnte man schon mal konstruieren und das wird ja auch immer wieder gemacht. Aber Sie können keine Kurzgeschichten schreiben, wenn Sie nicht einen gewissen Erfahrungsfundus haben. Und da haben mir meine vielen Berufe, die ich ausgeübt habe, haben mir sicher geholfen, ja.
Jetzt heißt das ja immer vom deutschen Lesepublikum, das Publikum bei uns schätzt Erzählungen nicht so sehr wie Romane. Wie ist das bei Ihnen als Erzähler? Jetzt haben wir schon über ein paar Punkte gesprochen, aber was schätzen Sie überhaupt an dieser literarischen Form?
Ja, was schätze ich an dieser literarischen Form? Also beim Schreiben ist es so, man verfällt immer wieder auf den Irrtum, wenn man einen Roman geschrieben hat, ist man so erschöpft, dass man denkt, so jetzt erhole ich mich erstmal und schreibe ein paar Kurzgeschichten, weil das geht ja doch wohl leichter. Aber das ist ein grandioser Irrtum, denn nichts ist schwerer zu schreiben als Kurzgeschichten. Ein Roman ist ja, der hat Höhen und Tiefen, die muss er auch haben und sie gehen über Gipfel und durch Täler. Aber in einer Kurzgeschichte ist alles Hochebene. Mhm. Ja, und da ist die Konzentration eine ungleich größere. Und deswegen ist die Arbeit daran so anstrengend. Und wenn Sie auch, wie in meinem Fall, ich habe ja nie gesammelt, sondern ich habe immer Kurzgeschichtenbände geschrieben. Und wenn Sie da einen ganzen Band komponieren, dann sind Sie am Ende natürlich nochmal, also mindestens so erledigt wie nach dem Schreiben eines Romans.
Jetzt hatte ich ja, gehofft. Jetzt hatte ich gehofft, von Ihnen zu hören, Sie erholen sich mit Ihren Kurzgeschichten, aber wieder nichts.
Nein, wieder nichts. Aber ich mache immer wieder denselben Irrtum. Das finde ich ganz interessant. Ja. Ich falle immer wieder auf mich selber rein und denke so, jetzt nur noch kurze Sachen und schön entspannt. Aber das Gegenteil ist dann immer der Fall.
Sind Sie denn selbst auch Leser von Kurzgeschichten, ein besonders Begeisterter?
Ja, doch schon. Ich lese gerne Kurzgeschichten. Also irgendwo ist ja, das Leben ist so kurz, manche Romane sind mir einfach zu lang und ich habe schon von früher Jugend an immer Kurzgeschichten gelesen, die natürlich die Klassiker Hemingway und Tschechow, der mich bis heute fast täglich lese ich Kurzgeschichten von Tschechow oder von Babel. Und das ist schon für mich eine Form, die ich brauche, ja, die für mich zum Leben dazugehört.
Isaac Babel, der sowjetische Autor, den Sie gerade erwähnt haben, der ist mit einem Erzählungsband Die Reiterarmee berühmt geworden. Und in der Titelgeschichte Ihres neuen Buches, Hotel der Schlaflosen, da erzählen Sie von Isaac Babel und zwar von seinem Tod, wie er erschossen wurde bei den stalinistischen Säuberungen Anfang der 40er Jahre. Warum wollten Sie davon erzählen, von diesem Sterben?
Naja, zunächst mal hat mich, wie ich gerade schon sagte, so der Schriftsteller Babel hat mich seit jeher fasziniert. Und dann habe ich mich natürlich näher mit ihm beschäftigt und kam eben auf seinen Henker, auf diesen Bloch hin. Und der eine unglaublich faszinierende Figur war. Ne? Ein Mann, der quasi im Akkord getötet hat und sich eine spezielle Kleidung dafür entworfen hatte und so weiter. Die Biografie von Blochin ist mehr oder weniger bekannt, die Biografie von Babel auch. Was wir nicht wissen, was keiner wissen kann, nur die Literatur, das ist die letzten 10 Minuten zwischen diesen beiden. Mhm. Ja, und das hat mich eigentlich gereizt, ja, das mir vorzustellen, wie das gewesen sein könnte. Und so ist die Geschichte entstanden.
Dieser Blochin, Wassili Blochin, war Offizier beim sowjetischen Geheimdienst, NKWD, also der Mann, der Isaac Babel getötet hat und der mehrere tausend Menschen getötet haben soll. Ich habe gelesen, bis zu 15.000 Menschen sollen das gewesen sein, die er umgebracht hat. Jetzt erzählen Sie von diesem Mann, diesem Massenmörder. Ohne ihn zu denunzieren, sogar würde ich sagen, mit einer Art von Wärme sogar für diese Figur. Wie haben Sie sich diesen Massenmörder vor Augen gestellt? Wie haben Sie sich dem angenähert?
Naja, wie habe ich mich dem angenähert? Also ich habe einfach angefangen zu schreiben und dann hatte ich diesen Ton und dann dachte ich, ja, das könnte sein Ton sein. Sentimental, in einer gewisser Weise sogar empfindsam, was seine eigenen Befindlichkeiten betrifft, und gleichzeitig unglaublich stumpf und für den Mann ist ja, wie ich da auch schreibe, die letzte Wahrheit eine Kugel. Der kann sich nicht vorstellen, dass es darüber hinaus noch Wahrheiten gibt. Und das hat mich gereizt. Das war einerseits eine bemitleidenswerte Figur, andererseits natürlich eine unglaublich diabolische. Nicht? Und wenn man sich vorstellt, dass dieser Blochin heute immer noch ein Ehrengrab hat auf dem Friedhof in Moskau und dieses Ehrengrab steht aber auf dem Massengrab der von ihm getöteten Menschen. Das ist ungeheuerlich. Das allein dieser Umstand illustriert schon, was für eine Figur dieser Blochin gewesen ist. Ja, dieses Schizophrene auch an ihm. Und das hat mich schon fasziniert, nicht?
Das ist eine faszinierende, auch natürlich sehr unheimliche Geschichte, die Geschichte davon, wie Wassili Blochin Isaac Babel getötet hat. Diese Erzählung Hotel der Schlaflosen um die beiden, das ist insofern eine Ausnahme in diesem Erzählungsband, weil das vor ihrer eigenen Lebenszeit spielt. Es gibt andere Texte, die auch so ein bisschen anknüpfen an Dinge, die sie schon in anderen Büchern erzählt haben, die mit ihrer Herkunft aus dem Ruhrgebiet auch zu tun haben. Ein Beispiel habe ich schon mal kurz angesprochen, der Wodka des Bestatters, das ist eben dieser Bestatter mit dem Eisbeingewölbe unterm Pullover. Mhm. Da geht es um ein Bergwerk. In dem Bergwerk werden Leichen gefunden von Männern, die dort vor langer Zeit ums Leben gekommen sind, die unten im Berg konserviert wurden, durch Vitriol wahrscheinlich. Und jetzt findet der Bestatter unter diesen Leichen seinen eigenen Vater, der, als er da ums Leben kam, viel jünger ist, als der Bestatter jetzt ist. Also er sieht seinen Vater vor sich liegen als Leiche, als jungen Mann. Wie sind Sie zu dieser Geschichte gekommen?
Ah ja, der Anstoß zu dieser Geschichte ist uralt. Der war, ich bin mal in den 80er Jahren durch Mexiko getrampt. Und da gibt es in der Stadt Guanajuato, da gibt es so ein Mumienmuseum. Denn da gab es auch mal so eine Grube mit Vitriol oder Kupfersulfat. Da sind die Leute nicht verwest. Und diese Mumien sind da ausgestellt. Die haben da ein Museum draus gemacht. Und da habe ich mal einen alten Mann vor einer jungen, also die Mumie war ein sichtlich junger Mann gewesen. Und davor stand ein alter Mann und schaute sich das ganz interessiert an. Und da dachte ich, ja, theoretisch könnte das jetzt der Sohn dieser Mumie sein. Der 70-jährige Sohn dieser vielleicht 20-jährigen Mumie. Und das war der Auslöser, der aber jetzt schon ja, fast 40 Jahre zurück, der 35 Jahre zurückliegt. Und das habe ich dann irgendwo in den Tiefen des Unterbewusstseins gespeichert und irgendwann kam es dann als Kurzgeschichte hoch, nehme ich an.
Interessant, wie lange solche Beobachtungen dann nachwirken in Ihrem Kopf. Ich musste, als ich das gelesen habe, auch denken an eine andere berühmte Geschichte von E.T.A. Hoffmann. Die Bergwerke zu Falun heißt sie, vor 200 Jahren ungefähr erschienen. Da gibt es eigentlich einen Verwandtenfall, denn da kommt ein junger Bergmann ums Leben, wird viele, viele Jahrzehnte später geborgen, also seine Leiche. Und dann gibt es ein Wiedersehen mit seiner Braut, die eben, sie selbst ist schon eine sehr alte Frau dann und sieht eben ihren fast noch jugendlichen Bräutigam vor ihr liegen als Leiche. Und da dachte ich, verneigt sich hier Ralf Rothmann auch vor diesem anderen großartigen Erzähler, E.T.A. Hoffmann, auch ein bisschen mit der Geschichte?
Naja, E.T.A. Hoffmann hat sich ja bei Johann Peter Hebel bedient, nicht? Die Geschichte von das unverhoffte Wiedersehen aus den Kalendergeschichten, die ist, glaube ich, so 1810 erschienen und E.T.A. Hoffmann ist, glaube ich, so 10 Jahre später, die Bergwerke von Falun. Aber es gibt ja auch viele andere Geschichten noch, die Bergwerke von Falun behandeln. Und insofern, also für mich war eine Anregung auch noch eher die Geschichte von Johann Peter Hebel, unverhofftes Wiedersehen.
So geistert ein Motiv, fasziniert immer wieder Autoren, wie wir an diesem Beispiel sehen. Ihr Buch hat über diesen 11 Geschichten steht ein Motto, das heißt Fear is man's best friend, Motto von John Cale, also Furcht ist der beste Freund eines Mannes. Da gibt es ja auch ganz andere Meinungen dazu, dass Angst ein schlechter Ratgeber sein soll. Warum steht denn dieser Satz als Motto über diesen 11 Erzählungen?
Naja, er steht zum einen als Motto darüber, weil John Cale seit meiner Jugend, seit Velvet Underground eigentlich einer der Heroen ist, mit denen ich lebe und deren Musik ich mag. Und dann ist dieses Motto, schien mir als das Geeignete für den Erzählungsband. Der hält das, ein Motto beleuchtet ja immer das Buch und der Erzählungsband wird, glaube ich, durch dieses Motto zusammengehalten, denn Angst ist wenn es etwas Durchgehendes gibt in diesen Geschichten, dann ist es die Angst der jeweiligen Protagonisten und wie sie diese Angst möglicherweise auch produktiv machen können und gewissermaßen als spiegelverkehrte Hoffnung benutzen können.
In dem Erzählungsband Hotel der Schlaflosen, die neuen Erzählungen von Ralf Rothmann. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit gut 200 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Rothmann.
Ich danke Ihnen.